Pfingsten damals vor 2000 Jahren, das war Action. Also da wackelte die Wand. Sturm brauste, Feuerzungen zuckten. An einem einzigen Tag bekehrten sich 3000 Leute. Muss man sich mal überlegen. 3000 Leute, die sagen, ja, ich möchte, dass Jesus Herr meines Lebens wird. Ich möchte ein neues Leben beginnen. An einem einzigen Tag 3000 Taufen. Das war phänomenal. Das war eine Situation, die sprengte jede Vorstellungskraft. Aber heute, Pfingstsonntag 2026, da zucken keine Feuerflammen. Es bekehren sich auch nicht 3000 Leute. Wir wollen jetzt keine Grenzen aufsetzen im Heiligen Geist, aber ich gehe mal davon aus. Und dass Leute plötzlich in fremden Sprachen sprechen, die sie nicht gelernt haben, auch nicht zu erwarten heute. Und da kommt ja die Frage auf, ja, hat der Heilige Geist uns vergessen? War das so ein einmaliger Stippvisite da vor 2000 Jahren und jetzt ist er wieder weg und hier kommt er sowieso nicht hin? Warum sollte er sich denn gerade mit Buchholz beschäftigen? Aber wenn wir solche Gedanken haben, und das ist total menschlich, ist es so, dass wir da eine falsche Vorstellung haben. Manchmal haben wir diese falsche Vorstellung, dass da, wo Gott ist, muss es spektakulär sein. Also da brauchen wir mindestens eine Totenauferweckung, um klarzumachen, hier ist Gott am Werk. Und wir haben so diese Vorstellung, es muss laut sein, es muss Action haben. Aber was ist, wenn das gar nicht stimmt? Wenn das manchmal sogar genau andersherum ist? Wir werden uns heute mit einem Mann beschäftigen, dem Propheten Elia. Der war in einer ganz tiefen Krise. Und da war überhaupt gar keine Action und überhaupt auch keine vollmächtigen Wunder. Aber gerade an diesem Punkt erleben wir oder hören wir von einer der tiefgehendsten Pfingstgeschichten der gesamten Bibel. Und die wollen wir uns anschauen. Die steht nämlich im 1. Königebuch, Kapitel 19, die Verse 4 bis 13. Heißt es, allein wanderte er, also Elia, einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Also Elia hat Depression. Der ist total am Ende. Der möchte am liebsten sterben. Vers 5. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Also der völlig geschwächte Elia kriegt Besuch von einem Engel und der bringt Wasser und Brot mit und das gibt ihm wieder Kraft, so viel Kraft, dass er jetzt zum Berg Gottes gehen kann, zum Horeb. Vers 9, dort angekommen am Berg Horeb, dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Also das ist der Grund für seine Depression. Er hat eben versucht, das Volk Israel zu Gott zu führen oder zu predigen, dass sie sich zu Gott bekehren. Aber es hat nicht funktioniert, zumindest nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Vers 11, da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Aus der Stille spricht eine sanfte Stimme. Aus der Stille spricht eine sanfte Stimme. Das ist das Pfingstwunder, von dem unser Text hier erzählt. Elia war völlig am Ende. In Vers 4 lesen wir: Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Elia war ein vollmächtiger Prophet. Das war jemand, der konnte predigen, da haben sich die Ohren gekringelt. Der hat Wunder getan, die sind jenseits unserer Vorstellungskraft. Wir denken an diese Situation mit den Baalspriestern, wo er dieses große Opfer aufgeschichtet hatte und die Baalspriester haben ihr Opfer aufgeschichtet und hat er gesagt, so jetzt gucken wir mal, wer hier der richtige Gott ist und ihr betet, dass da Feuer vom Himmel kommt. Haben sie gemacht, hat natürlich nicht funktioniert und dann sagt Elia, pass mal auf, ich gieße hier nochmal ordentlich Wasser drauf. So, und dann betet er und kam eine Flamme und das Ganze ging in Rauch auf. Ein gigantisches Wunder. Aber Elia hat trotzdem gemerkt, die Leute waren zwar begeistert, aber die haben ihr Herz nicht Gott geöffnet. Die fanden das vielleicht spektakulär, aber dann haben sie es auch wieder vergessen und haben ihren alten Trott weitergemacht. Und das hat ihn total frustriert. Und jetzt sitzt er da unterm Ginsterbusch und sagt, was hat das eigentlich alles für einen Zweck, was ich hier mache? Ich predige, zeige Wunder und die bleiben ganz genauso, wie sie vorher waren. Wenn wir ehrlich sind, kennen wir das ja auch. Wir sitzen auch manchmal unter dem Ginsterbusch und denken, was hat das hier überhaupt für einen Sinn? Ich acker mich ab in meiner Familie, dass das gut läuft, dass meine Kinder vernünftig ihr Leben gestalten können. Ich versuche, mich in meiner Ehe einzusetzen. Ich versuche, meine Verwandten bei Stange zu halten. Und da kommt immer was dazwischen. Was hat das für einen Sinn? Oder auf der Arbeit. Ich streng mich hier an, ich mache mein Bestes und dann kritisiert der Chef ständig rum. Was mache ich hier eigentlich noch? Gemeinde, mein Dienst, ich bin dabei, ich bin mit Herzen dabei, aber irgendwie nimmt das keiner wahr und kommt auch nicht groß was bei rum. Was soll ich? Das sind solche Ginsterbusch-Momente, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Aber genau hier unterm Ginsterbusch beginnt eben diese tiefgründige Pfingstgeschichte. Zunächst einmal schickt Gott einen Engel. Das heißt, zunächst einmal taucht der Heilige Geist gar nicht so auf, in dem Sinne, dass Elia hier irgendeine tiefe innere Erkenntnis hat, sondern es kommt einfach praktische Hilfe. Der Engel kommt mit Brot und Wasser um die Ecke. Und das ist so, wenn wir am Ende sind, dass manchmal irgendwas passiert, wo man sagen könnte, das ist ein Zufall. Dann kommt vielleicht ein Freund vorbei und hilft dir in einer praktischen Sache. Oder ein Problem, was sich da aufgetürmt hat, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie zu Anfang gedacht. Das sind so diese Engel, die Gott schickt. Noch bevor wir irgendwie eine Herzensbegegnung mit ihm haben, hilft er uns, damit wir Kraft bekommen, unseren Weg weiterzugehen. Und das macht Elia, er bekommt die Kraft, zum Berg Horeb zu gehen und erfährt dort spektakuläre Dinge. Aber in diesen spektakulären Dingen ist Gott nicht da. Er spricht nicht durch diese spektakulären Dinge. Wir lesen das in Vers 11. Da heißt es, da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Da ist ein Sturm, der aufzieht und das könnten wir übertragen mit einem Gedankensturm, der manchmal durch uns durchfegt. Dann passiert ja irgendwas und wir können keinen klaren Gedanken fassen, weil ein Gedanke nach dem anderen durch unseren Kopf rauscht. Das ist Terror, mentaler Terror, der da passiert und man weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ein Gedankensturm. Anschließend wackelt die Erde bei Elia, ein Erdbeben. Und das ist vielleicht für uns, wenn etwas passiert, wo unsere Welt völlig aus den Fugen gerät. Vielleicht eine ärztliche Diagnose oder irgendein Beziehungsbruch, der total katastrophal für uns ist. Irgendwelche Sachen, die uns völlig aus der Bahn werfen. Da ist ein Erdbeben, wo uns der Boden unter den Füßen schwankt. Danach kommt eine Feuersbrunst, die an Elia vorbeizieht. Vielleicht zu vergleichen mit unseren Gefühlen. Wenn wir Wut haben, das lodert da wie ein Feuer. Oder wir haben Angst oder sind neidisch. Und wir wissen, dass das alles nicht produktiv und konstruktiv ist, aber das brennt da in unserem Herzen und wir können nichts machen. So ziehen Sturm, Erdbeben und Feuer an Elia vorbei und immer heißt es, Gott war nicht da drin. Und du kennst das vielleicht, wenn du vor einer schweren Entscheidung stehst oder etwas Schlimmes in deinem Leben passiert, da sind zwei Stimmen in dir. Und da ist einmal diese laute Stimme, ja, dieser Sturm, dieses Erdbeben, dieses Feuer, das schreit, Panik, mach dies, mach jenes, du darfst das auf keinen Fall zulassen, das ist jetzt die absolute Katastrophe, du bist am Ende und es blockiert jegliche konstruktive Lösung. Die laute Stimme, aber dann ist da auch die leise Stimme. Die leise Stimme, die sagt, hey, Gott hat alles unter Kontrolle. Ganz ruhig. Ich zeig dir, wie der richtige Weg ist. Brauchst keine Angst haben. Diese Zeit, die dir jetzt vielleicht lang vorkommt, die sind aus der Perspektive der Ewigkeit nicht mal mehr ein Wimpernschlag. Und oft hören wir diese leise Stimme nicht, weil die laute Stimme so schreit, dass wir überhaupt nicht wahrnehmen, wie Gott zu uns flüstert. Und das ist kein Vorwurf jetzt so, sondern das ist einfach eine ehrliche Diagnose, wie das bei uns im Inneren manchmal abläuft. Elia hört den Heiligen Geist sprechen. In Vers 12, da lesen wir danach, nach diesem Sturm, Feuer und Erdbeben, danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel ging zum Eingang der Höhle. Das ist hochinteressant, was da im hebräischen Urtext steht, wenn es da heißt, in meiner Bibelübersetzung, Elia hörte ein leises Säuseln. Das steht im Original, wenn man das wörtlich übersetzt, Elia hörte die Stimme einer sanften Stille. Er hörte die Stimme einer sanften Stille. Das klingt ja wie ein Widerspruch. Entweder ist Stille, dann gibt es keine Stimme, oder ist eine Stimme da, dann gibt es keine Stille. Aber das ist aus geistlicher Sicht exakt der treffende Ausdruck für das Ganze. Ja? Wenn wir still sind im Herzen, wenn wir zur Ruhe kommen, dann spricht diese Stille oder aus dieser Stille heraus der Heilige Geist zu uns. Können wir vielleicht vergleichen mit einem See, der aufgewühlt ist, vielleicht mit Wellen und Gischt, die da über den See zieht. Und dann sehen wir in diesem See gar nichts. Aber wenn dieser See zur Ruhe kommt, dann spiegelt sich der Himmel in diesem See. Und wir können in diesen See schauen und sehen den Himmel oben mit den Wolken. Und so ist das in unserem Herzen. Wenn da Gischt ist und Wellen und alles aufgewühlt, dann sehen wir manchmal gar nichts. Aber wenn es zur Ruhe kommt, dann hören wir diese Stimme der sanften Stille. Elia verhüllt sein Gesicht. Das ist ein Zeichen der Demut. Hier ist ein Mensch, der sagt, ich höre jetzt auf, alles selber regeln zu wollen. Ich habe jetzt mir genug Gedanken gemacht und Gott erklärt, was er denn machen soll. Ich bin jetzt stille und ich höre, was Gott mir zu sagen hat. Er öffnet sich dem Heiligen Geist, sodass Gott zu ihm spricht. Woran erkennen wir den Heiligen Geist? Woran erkennen wir diese Stimme der sanften Stille? Mal ein paar Merkmale. Also zunächst einmal, diese Stimme macht uns keine Angst, sondern schenkt uns Frieden. Die leitet uns nicht dadurch, dass sie uns in Panik versetzt und sagst, wenn du das nicht machst, dann tötet dich Gott. Oder wenn das hier schief geht, dann bist du komplett am Ende. So redet der Heilige Geist nicht, sondern der Heilige Geist führt dich durch Frieden. Er zeigt dir, okay, jetzt bist du diesen Weg gegangen oder ist ein innerer Unfrieden. Da ist noch so dieses Gefühl, das ist nicht der richtige Weg, den Gott eingeschlagen haben möchte. Dann gehe ich in eine andere Richtung und fühle, ja, hier ist Frieden. Auf diese Weise lenkt der Heilige Geist. Er wiederholt sich leise. Er ist ja nicht dieses schreiende, drängende, was zuerst kommt, sondern er ist leise, aber sehr beständig. Der gibt nicht auf, sondern immer wieder zeigt er dir ganz still, ganz ruhig, wo der richtige Weg ist. Und er macht dich niemals runter, sondern er zeigt dir immer einen Weg auf. Also alles, was du hörst im Sinne von, du bist eine Versagerin, Punkt aus, Ende der Diskussion, das kann niemals der Heilige Geist sein. So würde niemals Gott mit seinem Kind reden. Sondern immer, du hast hier vielleicht einen Fehler gemacht, geh in eine andere Richtung. Wie so ein freundliches Navi, da kannst du dich verfahren, so viel du willst. Dieses Navi wird dir immer den richtigen Weg weisen und sagen, hier, dann geh bei der nächsten bitte noch einmal rechts und dann nochmal rechts und dann machst du es falsch, gehst nach links und dann sagt das Navi halt, ja gut, nächste und dann nochmal rechts und nochmal rechts. So ist der Heilige Geist. Er macht dich niemals runter, er zeigt dir den richtigen Weg. Mal zwei Beispiele, wie das so in der Praxis aussehen könnte. Stellen wir uns vor, da ist eine Frau, die erleidet zu Hause Missbrauch, häuslichen Missbrauch. Sagen wir mal, der Mann schlägt sie, versäuft das Geld und betrügt sie. So. Und das Ganze passiert in einem religiösen Kontext. Das heißt, der Mann nutzt Religion, um das Ganze zu manipulieren und sagt, naja, also du musst mir ja vergeben, sagt Jesus ja. Und außerdem ist die Ehe ja heilig, die darfst du ja gar nicht brechen. So. Die Frau, selbstgläubig, ist dafür natürlich empfänglich und sagt, ja, ich muss es ja eigentlich machen, sagt ja Jesus, ne? Wenn du nicht vergibst, dann kann Gott dir nicht vergeben und du sollst die Ehe nicht brechen, das ist ja das Gebot, was da steht. Aber jetzt ist da auch eine sanfte, leise Stimme in ihrem Herzen und die sagt, das ist nicht in Ordnung, das will Gott nicht. Die Gebote der Bibel sind niemals dafür gedacht, dass der Stärkere dem Schwächeren einen drauf gibt. Ja, niemals möchte Gott, dass der Schwächere in irgendeiner Abhängigkeitsbeziehung gehalten wird, auf Grundlage irgendwelcher Gebote. Das ist unmöglich, das ist nie der Fall. Und diese Wahrheit kommt jetzt in ihrem Herzen Stück für Stück, beständig und leise. Und irgendwann, da hat sie die Kraft in ihrem Herzen, diese Beziehung zu verlassen. Der Heilige Geist, der hier am Wirken ist. Oder anderes Beispiel, ein Mann steht vor einer Entscheidung, mache ich A oder B. Und wie wir Männer das machen, wir gehen das rational an, Pro- und Kontraliste, aber da gibt es keine Lösung, ja, sondern stehen genauso viele Pro- und Kontra-Argumente auf beiden Seiten. Geht man in seinen Hauskreis, fragt da seine Freunde, die können dir auch keine Lösung geben, aber sie beten und sagen, zeig ihm doch, was Gott möchte. Und dann passiert erstmal tagelang gar nichts. Und irgendwann sitzt er beim Kaffee trinken und weiß, ja, Option A ist richtig. Nicht, weil er sich das errechnet hat, sondern weil diese Gewissheit tief in seinem Herzen plötzlich auftaucht. Das ist der Heilige Geist, der führt und leitet. Und das ist die Einladung, die Gott uns ausspricht. Er spricht die Einladung aus, du musst dein Leben nicht mehr alleine lenken. Du musst nicht der Herr deines Lebens sein. Das ist sowieso eine sinnlose Position. Stattdessen nimm Jesus als den Herrn deines Lebens an. Und gib das, was dich trennt von Gott, an Jesus ab. Lege das vors Kreuz und bitte, dass der Heilige Geist in dein Herz kommt. Weil dann ist in deinem Herzen diese sanfte Stimme der inneren Stille. Und die führt und lenkt dich den Weg, den Gott für dich vorgesehen hat. Und so tritt Elia aus seiner Höhle. Elia tritt aus seiner Höhle, sinnbildlich für sein psychisches Loch, in dem er sich befunden hat. Und er kommt ganz gestärkt und neu daraus. Nicht, weil sich irgendein Problem gelöst hat. Ja, es ist nicht so, dass sich da jetzt plötzlich ganz Israel bekehrt hat oder so. Sondern es ist so, dass in seinem Herzen ein innerer Frieden und eine innere Kraft ist. Und er weiß jetzt ganz genau, was er tun soll. Im Anschluss hier an unserem Text, den ich vorgelesen habe, gibt der Heilige Geist ihm ganz konkrete Anweisungen, was zu tun ist. Und plötzlich weiß Elia wieder, jawohl, das Ganze ist doch nicht sinnlos, ich bin von Gott berufen und ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. So ist der Heilige Geist. Er ist nicht fremd und er ist nicht weit weg. Er schreit nicht, sondern er säuselt. Er ist die Stimme der sanften Stille und er wartet auf dich. Amen.